Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist, der da war und der da kommt, Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, kennen Sie diesen Schlager noch? Ankomme Freitag den um 14 Uhr, Christine. Ein Schlager von Reinhard May, und dann gibt er sich wirklich alle Mühe, um die Wohnung vorzubereiten, sodass er seine Freundin empfangen kann. Man spürt richtig die Hektik, die da in dieser kleinen Wohnung liegt. Und immer wieder schaut er auf die Uhr und es ist schon kurz vor zwei und er kann es kaum noch schaffen, rechtzeitig zum Bahnhof zu kommen, um sie abzuholen. Und dann fällt sein Blick auf den Kalender. Heute ist ja erst Donnerstag. Glück hat er gehabt, der Reinhard May, denn so konnte er die Ankunft seiner Freundin noch rechtzeitig am Bahnhof erreichen, in aller Ruhe am nächsten Tag. Er hat sie nicht verpasst. Ankunft, das ist das Thema, das Stichwort, das ich für diese Predigt heute ausgesucht habe und das ja auch die Liturgie dieses Gottesdienstes trägt. Ankunft. Da kann man zunächst einmal sagen, das ist ein Sehnsuchtswort. Nicht nur in der Religion und in der Theologie, das kann man auch in der Literatur verfolgen, dass Menschen tief in sich tragen, die Sehnsucht anzukommen. Und in der Literatur ist das ganz oft verbunden mit der Frage, wo bin ich denn beheimatet? Wo ist meine Heimat? Und so schreibt zum Beispiel Hilde Domin, als sie nach dem Krieg wieder nach Köln zurückkehrt, wie sie sich danach sehnt, in dieser Stadt, die ihr ja von früher vertraut war, doch langsam wieder heimisch zu werden. Und die vielen Frauen, Männer und Kinder, die sich aufgemacht haben, weil sie bedroht sind und nicht gut leben können in ihrer Heimat, aus dem Südteil dieser Erde, die wollen doch auch Heimat finden. Die wollen ankommen in einem besseren Leben hier bei uns. Und die Schriftstellerin Nelly Sachs, die schreibt darüber, dass sie doch danach sucht, wo man mitten in diesem Leben, was ja immer im Fluss, immer in Bewegung ist, einen Haltepunkt findet und da eben ankommen kann an diesem Haltepunkt. Und noch deutlicher hin zu unserem Glaubensthema formuliert das Paul Celan. Der sagt, wenn ein Mensch glaubt, dann muss das ihm doch irgendwie helfen, diesen Haltepunkt im Leben, mitten im Leben, in allem Auf und Ab zu finden. Ja, das möchten wir. Deshalb singen wir aus Lied 19 die erste Strophe. Ankunft, ein Sehnsuchtswort, so bedachten wir es im ersten Abschnitt der Predigt. Und Ankunft ist eigentlich wirklich das Sehnsuchts- und Hoffnungswort des Volkes Israel. Es durchzieht das Alte Testament. Da ist natürlich zuerst die Situation, die wir kennen, dass Israel in der Sklaverei lebt, in Ägypten, Fronarbeit leisten muss. Und sie hatten ja schon gehört, eines Tages würden sie eine freie Existenz in einem eigenen Land von Gott geschenkt bekommen. Und darauf warteten sie, dass sie aus Ägypten ausziehen und dann in all den vielen Jahren der Wüstenwanderung endlich ankommen würden. In diesem gelobten Land, im eigenen Land, in Israel. Endlich ankommen im eigenen Zuhause. Und dann waren sie da ja nicht allzu lange. Und zumindest ein Teil des Volkes wurde gefangen genommen und weit weg nach Babylon geführt, in die jahrzehntelange babylonische Gefangenschaft. Und da gibt es eindringliche Texte, die davon schildern, wie sie sich natürlich zurückgesehnt haben. Zurück zum Zion, zurück nach Jerusalem. Wann würden sie dort denn endlich wieder ankommen? Und dort in Babylon, nachdem sie schon ein paar Jahrzehnte da waren und die Hoffnung, dass das vielleicht doch noch was werden könnte mit der Rückkehr, immer schwächer in ihnen wurde, da bekommen sie Post, sozusagen einen Seelsorgebrief, einen Brief, der denen, die im Auftrag Gottes Hirten des Volkes sind, sagt, was sie jetzt tun sollen. Das ist der Predigttext für heute. Ich lese uns aus Jesaja 35 die Verse 3 bis 10 und liebe Gemeinde, am ersten Advent hat eine neue Ordnung der Predigttexte und Lesungen in unseren Kirchen begonnen. Die ist auch Grundlage jetzt heute der Predigt und der anderen Texte. Daraus lese ich Jesaja 35. Stärkt die müden Hände und macht fest die wankenden Knie. Sagt den verzagten Herzen, seid getrost, fürchtet euch nicht. Seht, da ist euer Gott. Er kommt zur Rache. Gott, der da vergilt, kommt und wird euch helfen. Dann werden die Augen der Blinden aufgetan und die Ohren der Tauben geöffnet werden. Dann wird der Lahme springen wie ein Hirsch und die Zunge des Stummen wird frohlocken. Denn es werden Wasser in der Wüste hervorbrechen und Ströme im dürren Lande. Und wo es zuvor trocken gewesen ist, sollen Teiche stehen. Und wo es dürre gewesen ist, sollen Brunnquellen sein. Ja, wo zuvor die Schakale gelegen haben, soll Gras und Rohr und Schilf stehen. Und es wird dort eine Bahn sein und ein Weg, der heilige Weg heißen wird. Kein Unreiner darf ihn betreten, nur sie werden auf ihm gehen. Auch die Toren dürfen nicht darauf umherirren. Es wird da kein Löwe sein und kein reißendes Tier darauf gehen. Sie sind dort nicht zu finden, sondern die Erlösten werden dort gehen. Die Erlösten des Herrn werden wiederkommen und nach Zion kommen mit Jauchzen. Ewige Freude wird über ihrem Haupte sein. Freude und Wonne werden sie ergreifen und Schmerz und Seufzen wird entfliehen. Wir singen die zweite Strophe von Lied 19. Haben Sie das noch im Ohr, liebe Gemeinde, was das für ein wunderbarer, starker Text ist? Eine ganze Landschaft, die da vor uns hingemalt und entworfen wird mit großartigen, leuchtenden Verheißungen. Erstmal Leute, die nicht mehr richtig sehen oder gar nichts mehr sehen, und Leute, die nicht mehr hören, die werden auf einmal etwas wahrnehmen. Die werden auf einmal etwas hören. Ja, die werden aufmerksam sein für den kommenden Gott. Den können sie wieder sehen. Und solche, die nicht mehr in Bewegung kommen, die werden wieder springen wie ein Hirsch. Davon ist hier die Rede. Ja, so wird dieses müde und resignierte Volk Israel aufgerichtet werden. Was auch nicht beschönigt wird, Gott wird auch mit denen, die diese Not Israels herbeigeführt haben, mit den Peinigern, abrechnen. Die Bibel lässt die Rede vom Gericht nicht aus, im Alten Testament vor allem nicht. Und wir wissen nicht, ob das mit Jesus und seinem Kreuz nicht hoffentlich und Gott sei Dank dann auch schon alles erledigt ist, was da zu erledigen ist. Er schafft schon, dass wegkommt, was weg muss. Und dann, wenn das erledigt ist, kommt eben dieser Ruf hinzuschauen. Seht, da ist euer Gott. Da, wo die Leute wieder sehen und hören und sich wieder gut bewegen können. Da, wo aus wüsten Gegenden durch viel Wasser wieder gute und kräftige Vegetation aus dem Boden hervorsprießt. Und selbst die wilden Tiere werden nicht mehr angreifen. Und es wird einen Weg geben. Das Bild wird ja öfter benutzt in der Bibel. Eine Bahn, auf der die Israeliten zurückgehen können nach Jerusalem. Und wenn sie da zurückgehen und wenn sie dann sehen, wie sich die Wüste verwandelt und wie neues Leben eingekehrt ist, dann werden sie natürlich singen, jauchzen, schön singen wie ihr in der Seniorenkantorei. Vielen Dank, weil sie froh sind über diese Rückkehr und dieses Heil, das ihr Gott ihnen schenkt. Seufzen gehört der Vergangenheit an. Schmerzen wird es nicht mehr geben. Und das wird schon bald passieren, heißt es. Seht nur hin, euer Gott ist schon ganz nah. Wir wissen heute, das waren keine Trugbilder. Es hat nicht mehr lange gedauert, nachdem diese Schriften und diese Verkündigungen in Babylon angekommen sind, dass das Volk tatsächlich nach Hause zurückkehren durfte. Es war zwar etwas schwerer als erwartet, aber sie kehrten zurück und sie bauten Jerusalem wieder auf und die Verheißungen erfüllten sich in der Tat. Und liebe Gemeinde, was mir jetzt schon wichtig ist, wir dürfen diese Verheißung nicht sofort auf uns beziehen. Die ist nicht an uns Christinnen und Christen gerichtet. Die richtet sich erstmal an das Volk Israel. Und die richtet sich an das Volk Israel in dieser ganz konkreten geschichtlichen Situation damals. Warum mir das so wichtig ist? Weil es immer wieder passiert und auch heute wieder zunimmt, dass Menschen und darunter auch Christinnen und Christen vergessen, dass dieses Volk Israel das auserwählte Volk Gottes ist und bleibt. Und niemand, und das haben wir in der Geschichte schon viel zu oft falsch gemacht, niemand hat das Recht, sich gegen dieses Volk zu wenden. Natürlich darf man die Politik Israels kritisieren, muss man vielleicht auch. Das ist ein ganz anderes Thema. Aber Antijudaismus, wie wir ihn erlebt haben und zunehmend wieder erleben, der ist uns versagt, denn diese Verheißungen gelten bleibend dem Volk Israel. Und der alte Bund, den er mit Israel geschlossen hat, der bleibt für Israel bestehen. Vielleicht auch wieder mit aufräumen, was auch immer. Aber er gilt. Wir singen die dritte Strophe des Liedes 19. Aber liebe Gemeinde, auch wenn ich das jetzt so deutlich gesagt habe, dass das Israel gilt und erstmal nicht uns, schade ist es doch schon. Diese wunderbaren Verheißungen, diese großartigen Bilder, also ich hätte da auch schon gerne Anteil an diesen Hoffnungen als Christenmensch. Und ein zweiter Blick zeigt ja vielleicht auch, so ganz aussichtslos ist das nicht. Denn in diesen Verheißungen liegt ja ein Überschuss, der weit über diese geschichtliche Situation damals in Israel hinausreicht. Etwas, was sozusagen für alle Zukunft gelten mag. Und dann können wir miteinander eigentlich nochmal schauen, dass inhaltlich viele dieser Verheißungen, zum Beispiel, dass die Blinden sehend werden und dass die Tauben hören werden und viele andere Bilder auch von Jesus selbst benutzt worden sind für die, an die er sich mit seinen Worten gerichtet hat und damit dann tatsächlich auch für uns. Und wenn wir diese wunderbare Offenbarung des Sehers Johannes lesen, vor allen Dingen das 21. Kapitel vom neuen Himmel und der neuen Erde und dem neuen Jerusalem, dann liegen sie inhaltlich tatsächlich sehr, sehr nah an dem, was hier damals zuerst dem Volk Israel zugesagt ist. Und so denke ich doch, dass auch wir hoffen dürfen auf Inhalte, wie sie hier beschrieben sind als Christinnen und Christen. Nun kann man natürlich fragen, ja, haben wir das denn nötig? Wir sind nicht gefangen. Wir sind nicht irgendwo fremd und uns geht sogar sehr gut, äußerlich wahrscheinlich so gut, wie keiner Generation in diesem Land irgendwann in der Geschichte zuvor. Und doch glaube ich, nicht zuletzt in unseren Landeskirchen, dass sich die Resignation und die Hoffnungslosigkeit und das Gefühl, es geht nicht wirklich weiter, immer irgendwie wieder einschleicht, wie Salpeter an den Wänden an uns hochkriecht gelegentlich. Und da brauchen wir es dann doch, dass wir auch solche seelsorgerlichen, aufrichtenden Worte zugesprochen bekommen. Passt auf, Gott kommt schon. Ihr wisst noch nicht genau wann, aber er kommt. Und immer dann, wenn er kommt, dann dreht sich das, worunter ihr leidet. Dann entsteht Hoffnung, dann kommt Licht, dann kommt Heil. Und ich persönlich hoffe auch, dass das mit dem Aufräumen durch Christus in ausreichender Weise längst erledigt ist. Also passt doch mal auf, wo heute und morgen und übermorgen solche Hoffnungszeichen entstehen, die kommen nicht von euch. Die habt ihr euch vielleicht auch gar nicht so vorgestellt. Aber die Kriterien sind doch klar. Da werden Menschen lebendig, sehend, hörend. Da wird Feindschaft beendet. Und da entstehen Wege, auf denen man heimkehren und Heimat finden kann da wird es eben hell und heil, weil Gott kommt. Und leichter ist das ja immer, wenn man es im Blick auf die Vergangenheit ein bisschen durchbuchstabiert. Haben wir das denn nicht schon ein paar Mal erlebt, auch in unserer christlichen Geschichte? Und ich denke doch, wir haben letztes Jahr das große Reformationsjubiläum gefeiert und uns erinnert an Martin Luther, wie der auf einmal in einer erstarrten Situation der Kirche, dass Paulus, die Paulustheologie neu gelesen hat und gemerkt hat, es ist, wir haben uns da verkantet. Die Liebe Gottes bekommst du geschenkt ohne Leistung, einfach so, bedingungslos, und zwar jede und jeder. Eine so radikale Botschaft, an der ich immer wieder zu buchstabieren habe, auch wenn die anderen nicht so sind, wie ich sie gerne hätte. Nein, sie gilt jedem und jeder und mir Gott sei Dank auch. Das war eine Befreiung, die neues Leben und neues Licht in die Kirche hineingebracht hat. Und die haben wir nicht gemacht. Da ist Gott gekommen und hat uns das geschenkt. Oder ich war jetzt gerade in Polen, wo ja manche auch meiner früheren Gemeindeglieder am Grüner Weg natürlich noch die schwere Zeit der Vertreibung und dann die Diskussion um die Oder-Neiße-Grenze noch ganz tief in sich haben. Aber was haben wir den Polen angetan? In zwei Weltkriegen. Dann kam ja erst diese Reaktion, unter der die Älteren gelitten haben. Was haben wir Deutsche gemacht? In zwei Weltkriegen mindestens. Und Gott hat uns einen Neuanfang geschenkt, den wir anderen nicht so leicht schenken, nach 1945, unserem Land. Und das ging dann nach 1989 weiter, als die Mauer fiel und wir wirklich mit großer Gnade und großem Segen Licht, Heil, Frieden, neuen Anfang, Ende des Kalten Krieges geschenkt bekamen. Ich glaube, wir können das schon durchbuchstabieren an manchen Punkten in der Geschichte auch unseres christlichen Glaubens und unserer Christenheit, dass da von außen etwas Neues kam, was den Charakter dieser Verheißungen getragen hat. Und wir dürfen das dann auch so interpretieren. Siehe, da ist euer Gott. Er kommt, er kam und er wird kommen. Und dann geht es eigentlich jetzt nur noch darum, und das ist ja wirklich das Thema der Adventszeit, des christlichen Advents, dass wir sozusagen Sehübungen machen, Hörübungen machen, Aufmerksamkeitsübungen und schauen, wo passieren denn solche Dinge auch heute? Wo gibt's die Bewegung, die sich für den Frieden einsetzt? Wo gibt's die Bewegung, die dafür sorgt, dass es fruchtbar ist auf der Erde und dass sie nicht bedroht ist und die Schöpfung im Grunde untergeht? Wo gibt es die Menschen, die anderen dazu helfen, dass sie wieder am Leben teilhaben, indem sie wahrnehmen, sehen, hören, indem sie sich bewegen können und nicht mehr festgefesselt sind? Wo wandelt sich die Resignation und die Trauer in Optimismus und Zukunftshoffnung? Das müssen wir schon jede und jeder für sich noch einmal gucken, wo das für sie ist, wo das für uns gemeinsam ist, wo das für unsere Kirche ist. Im Moment erinnern wir uns ja schon langsam zu dem neuen Jahr hin an Karl Barth, auch so einer, der uns geschenkt worden ist im Kirchenkampf, im Dritten Reich, der früh gesehen hat, das ist nicht in Ordnung, was da passiert. Und wir müssen vom Glauben her einen Friedensweg gehen. Und er hat die bleibend wichtige Barmer theologische Erklärung, die können Sie im Gesangbuch nochmal nachlesen, damals für uns federführend, mit anderen zusammen, aber federführend formuliert. Wo sind diese Hoffnungszeichen, in denen Gott ankommt, immer wieder, auch heute und morgen, bis dieses himmlische Jerusalem und unser Sein bei Gott einmal ganz Wirklichkeit werden wird? Schauen, wahrnehmen, hören, singen, atmen, meditieren, still werden. Das alles mag dabei helfen, dass diese Wahrnehmung in uns aktiviert wird. Und wenn dann andere kommen, liebe Gemeinde, das gibt's ja immer auch, die sagen, nein, da ist Gott. Wir sind die wichtigsten, America first und so weiter. Dann muss man sagen, hier steht, wie es ist, wenn Gott kommt. Und das ist anders. Und deswegen kann das, was ihr da sagt, dass das von Gott kommt, nicht stimmen. Die Auseinandersetzung an inhaltlichen Kriterien, die die Bibel uns vorgibt, die werden wir dann freilich auch und vielleicht heute gerade wieder deutlicher führen müssen, weil solche andere manchmal das Christliche sehr auf ihre Fahnen schreiben. Ich ende mit einem alten Gedicht von Rudolf Otto Wiemer, was viele von Ihnen wahrscheinlich kennen werden, zu diesem Blick und dieser Bereitschaft, die Ankunft Gottes zu jeder Zeit zu erwarten. Er schreibt: Holt den Sohn vom Bahnhof ab. Er kommt. Man weiß nicht genau, mit welchem Zug. Aber die Ankunft ist gemeldet. Es wäre gut, wenn jemand dort auf und ab ginge. Sonst verpassen wir ihn. Und das wäre doch schade. Das war jetzt von mir. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.